Ja, laut unserem Predigtplan ist uns heute ein Text aus dem Epheserbrief vorgegeben. Er steht in Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Und in diesem Abschnitt, da geht es Paulus darum aufzuzeigen, wie wir als Kinder Gottes in dieser Welt leben sollen, was unseren Glauben ausmachen sollte und auch an was wir erkannt werden sollten. Es geht ihm darum, dass etwas sichtbar wird von dem, woran wie wir glauben. Und ihr merkt schon, ich habe hier bewusst viel Konjunktiv mit eingebaut. Es liegt daran, dass es bei mir, und vielleicht geht es euch da ähnlich, auch bei euch, oftmals nicht so ist. Dass unser Glaube eben nicht sichtbar wird. Dass er nicht erkannt wird von anderen. Paulus spricht in diesem Abschnitt unseren Wandel an, also unser alltägliches Leben. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist es denn, was ein Kind Gottes ausmacht? Oder woran erkennt man eigentlich Kinder Gottes? Was würdet ihr sagen? Ist es die Zeit, die ich mit Gott verbringe? Ist es der Gehorsam gegenüber seinem Wort? Ist es mein Gebet, das Reden mit ihm? Oder vielleicht all das zusammen? Und wie sieht es damit in meinem Alltag aus? In unseren Ehen, im Betrieb, in der Schule? Gar nicht so einfach, ihr merkt, dieser Text ist ein Text, der uns ganz persönlich auch herausfordert. Was heißt es? Im Kapitel 4 schreibt der Paulus mal, wandelt würdig eurer Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig. Oder im Galaterbrief schreibt er, wandelt ganz im Geist. Oder im Philipperbrief schreibt der Paulus, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Wandelt würdig. Wie sieht es mit meinem Wandel aus? Es ist doch in gewissermaßen ein Anspruch, den er hier uns vor Augen führt. Und damit natürlich auch die Frage, wie sieht es bei dir ganz persönlich aus? Wie ist es in deinem Glauben? Bei Paulus ist es so, er gliedert seine Briefe eigentlich in zwei Hälften. Zuerst bringt er theologische Wahrheiten, versucht verständlich zu machen, wer und wie wir sind, welche Stellung wir bei Gott haben. Und im zweiten Teil kommt dann die Praxis mit ins Spiel. Da gehört auch unser heutiger Predigttext dazu. Er legt den Schwerpunkt auf die Umsetzung von dem, was er im ersten Teil gelehrt hat. Er macht deutlich, dass das Gehörte und Gelernte Auswirkungen in unserem Leben haben soll und muss. Ansonsten ist es nur ein Anhäufen von Wissen, das mit der Zeit immer mehr verblasst und irgendwann vergessen ist. Ohne Frucht, ohne Ertrag. Ähnlich drückt es auch in Jakobus aus. Die Stelle, die mir schon vor Jahren ganz wichtig wurde, ist mal, da schreibt er in Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen, heißt es dort. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Eigentlich wäre das heute die vierte Predigt im Epheserbrief. Ich sage eigentlich, weil es für uns hier die erste ist. Deshalb möchte ich kurz noch einen Abriss geben über die ersten vier Kapitel eigentlich. Nachher in unserem Text, wenn ich ihn lese, heißt es in Vers 18, werdet voll Geistes. das könnte man sagen, das ist so das Oberthema, das man über diesen Brief an die Epheser stellen könnte. Ein geisterfülltes Leben und seine Auswirkungen. Ein Leben in der Spur Gottes. Deshalb möchte ich so auch die Predigt heute überschreiben. Ein Leben in der Spur Gottes. Nachdem Paulus in Kapitel 1 verdeutlicht, welche Vorzüge oder auch Segnungen wir in Jesus haben, nachdem er bewusst macht, wie sich unsere Stellung bei Gott durch Jesus verändert hat, wer uns in ihm erwählt hat, das kommt immer wieder, in ihm, vor Grundlegung der Welt. In ihm hat er uns zu Kindern Gottes gemacht, in ihm hat er uns begnadigt, erlöst, als Erben eingesetzt, mit seinem Geist versiegelt. Nachdem er uns dieses neue Leben, in dem wir jetzt stehen, es ist eine Gewissheit, eine neue Schöpfung, die wir jetzt sind, vor Augen gestellt hat, macht er uns in Kapitel 2 klar, warum das zu wissen so wichtig für uns ist. Er zeigt uns, woher wir kamen, wem wir dienten, was unser Leben bis dahin ausgemacht hat. Zeigt uns, dass sich etwas gewandelt hat, dass etwas neu geworden ist. In Kapitel 2 heißt es, dass wir geistig tot waren. Getrennt von Gott, unter der Herrschaft Satans, dem Fürsten dieser Welt, nur darauf bedacht, unsere eigenen Begierden zu erfüllen, deshalb unter dem Zorn Gottes stehend. Und dann kommt aber in diesem zweiten Kapitel, und das liebe ich eigentlich so sehr, dieses göttliche Aber. Und das ist so schön. Gott aber heißt da, reich an Erbarmen, der uns geliebt, uns durch Jesus versöhnt und uns aus seiner Gnade heraus errettet hat, macht es uns wieder möglich, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir dürfen jetzt wieder Mitbürger Gottes sein, Hausgenossen. Wir haben Wohnrecht bei ihm. Kapitel 3 bestätigt uns nochmal dieses Erbe. Wir sind Erben. Wir haben nichts dazu getan. Es ist alles nur Gottes Gnade in unserem Leben. Und ich habe so gedacht, Erbe sein heißt auch Mitteilhaber sein an allem. Gottes Verheißungen gelten jetzt mir ganz persönlich. Und in Kapitel 4, hier beginnt jetzt dieser praktische Teil. Da schreibt der Paulus, so ermahne ich euch nun, und ich setze jetzt mal mit meinen Worten, oder setze es einfach mal so ein, weil euch dies alles geschenkt ist und ihr es sicher wissen dürft und für euch in Anspruch nehmen dürft, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Ich habe mich das in der Vorbereitung gefragt, wie sieht das aus, wie sieht ein Leben aus, das meiner Berufung würdig ist? Lebe ich und lebst du dieses Leben, dieses würdige Leben? Wie gesagt, ein Leben in der Spur Gottes, darum soll es gehen. Oder anders ausgedrückt, Gottes Nachahmer werden. Dazu fordert uns Paulus nämlich gleich im ersten Vers unseres Abschnitts auf. Ich lese vor. Wer seine Bibel dabei hat, kann mitlesen oder auch hier vorne, genau. Epheser 5, Verse 1 bis 20. Dort heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn da sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern verständlich, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Bis dahin. Als die kleine Matthäa, die jetzt leider nicht mehr da ist, geboren ist, das sind mittlerweile auch gute 3 Wochen, da ging es gar nicht lange und so manches wurde an ihr festgestellt. Also ich bin da nicht so ganz begabt oder ich sehe die Dinge wahrscheinlich auch nicht so. Aber da hieß es dann, oh, das Kinn, das ist ganz in die Richtung von Märklins. Die Augen sind die Augen von der Mama. Und dass sie so groß ist, ja, das ist ja gar keine Frage bei diesen Eltern. Die sind ja auch groß. Und ich habe so gedacht, ja, jeder sieht in der Matthäa einen anderen Teil von ihren Eltern. Aussehen, Charakter. Sicher ist die DNA vom Ruben und der Rebekka in der Matthäa angelegt. Und jeder von uns kennt ja auch den Ausspruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Kennt ihr den? Weiß schon, gell? Aber warum sage ich das? Was heißt das jetzt eigentlich im übertragenen Sinn für mich und für uns? Heißt doch so, wie an der kleinen Matthäa ihre Eltern auf verschiedenste Art und Weise erkannt werden, so sollte man doch eigentlich auch an uns als Kinder Gottes etwas von Gottes Wesen und seiner Art erkennen. Und so wie Kinder generell ihre Eltern immer wieder nachahmen, so sollten doch eigentlich auch wir darauf bedacht sein, Gott, unseren Vater im Himmel, nachzuahmen. Nachahmen bedeutet nachmachen. Bedeutet aber auch nacheifern, nachstreben, sein Wesen, seine Art, seine Gedanken zu übernehmen in unser Leben hinein, sie sichtbar werden lassen vor anderen, uns danach zu richten und unser Leben vor allem danach auszurichten, sodass andere es sehen können, wessen Kinder wir sind, welche DNA unser Leben ausmacht. Das ist nämlich letztlich auch unsere Berufung, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir ihm gleichgestaltet werden. So schreibt es der Paulus mal im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29. Werdet Gottes Nachahmer. Das ist also etwas Aktives, da ist jeder von uns auch herausgefordert. Es ist ein Prozess, der in meinem und in eurem Leben stattfindet. Ein Prozess des Annehmens, ein Prozess des Ablegens und ein Prozess des Neuwerdens. So schreibt der Paulus in Epheser 4, Kapitel 4, 22 bis 24. Scheut jetzt nicht das Thema. Was bedeutet das für mich? Ich denke in erster Linie, dass ich Gott, dem ich nacheifern soll, nicht aus dem Blick verliere. Dass ich ihn vor Augen habe. Dass ich ihn sehe. Und da kommt immer wieder ein Wort vor, und das ist eigentlich das, was mich am ärgsten jetzt herausfordert, auch in meinem Leben. Da heißt es gleich wie, sagt der Paulus ganz arg oft, gleich wie Christus. Gleich wie Christus. Drei Gedanken, die uns eigentlich dieser Text so fast vorgibt. Lebt in der Liebe, wandelt in der Liebe, wandelt im Licht und wandelt als Weise. Ein Leben der Liebe. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und da bin ich eigentlich schon hängen geblieben. Bin gar nicht weit gekommen. Dieses Als finde ich so wichtig. Lebt als geliebte Kinder. Dieses Als drückt nämlich aus, wie Gott uns sieht. Wie Gott uns jetzt sieht. Unsere Stellung bei ihm. Ich bin geliebt bei ihm. Ich darf mir dessen bewusst sein, immer wieder. Auch wenn ich Zweifel habe, es gilt. Ich bin geliebt. Auch wenn ich nichts fühle, es gilt. Ich bin geliebt. Ich brauche das nicht mehr in Frage zu stellen. Denn dieses Wissen befähigt mich jetzt auch in meinem Leben, dieses Leben der Liebe, in der Liebe zu führen. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Wissen, diese Gewissheit es erst möglich macht, uns dieses Leben in der Liebe zu führen. Ich bin geliebt, bin bei ihm angenommen. Ich habe seine Liebe, seine Vergebung, die er mir in Jesus entgegengebracht hat und gehöre zu ihm. Das ist Grundvoraussetzung, wenn ich das weiß. Und Gott Liebe ist. Wenn ich also seine Natur jetzt in mir trage, dann bin ich befähigt und aufgefordert, dieses Leben der Liebe zu leben, passend zu meinem Vater. 1. Johannes 4, da heißt es mal, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Durch ihn. Wir sollen also nicht ein Leben durch uns führen, sondern ein Leben durch ihn, in seiner Spur. Und dann heißt es weiter, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und dann heißt es in Vers 16, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Zwei Dinge also, ich lebe jetzt durch Jesus und ich habe diese Liebe für mich erkannt und ich glaube fest daran, dass sie für mich Gültigkeit hat. Ich bin gewiss, dass mich nichts und niemand von dieser Liebe Gottes scheiden kann. So steht es auch in Römer 8, Vers 31. Es ist in meinem Leben eine feste Realität geworden. Ich bin geliebt und kann in dieser Gewissheit, dieser Liebe, dieses Leben in der Liebe auch leben. Denn sonst wird uns Paulus nicht auffordern dazu. Jetzt in Vers 2 heißt es, wandelt in der Liebe. Jetzt, da du ein geliebtes Kind Gottes bist, jetzt leb doch auch so. Gleich wie Jesus, identisch zu Jesus. Lebe doch so, wie Christus dich geliebt. Und jetzt wird spannend. Und sich selbst für uns, für dich hingegeben hat, als Darbringung. Dieses Wort Darbringung könnte man auch so übersetzen als Gabe für Gott. Leb doch so dein Leben, dass es eine Gabe für Gott ist, so wie Jesus es getan hat. Jeden Tag, jede Stunde beziehe ihn in alles mit ein. überlasse dein Leben Gott. Lebe mit und für ihn. Die Darbringung. Und noch interessanter wird es jetzt bei diesem Schlachtopfer. Weil dieses Schlachtopfer, das heißt, nicht mehr und nicht weniger, hier kommt der Tod Jesu noch, das Sterben Jesu noch hinzu. Zu einem lieblichen Geruch für Gott. Jesus war dieses reine Opfer, das für uns alle hingegeben wurde. Er musste sterben, damit wir leben können. Gleich wie Christus bedeutet also, gib dein Leben als Opfer. Leg dein Leben Gott ganz hin. Sei bereit zu sterben. Gib dein Ich ganz hin. So wie Christus sich für dich und uns alle hingegeben hat, so sollen auch wir unser Leben für ihn und unsere Brüder hingeben. Johannes sagt, wir sind es unseren Brüdern schuldig. Wir sind sogar schuldig, so zu leben. Ich habe ein Zitat gefunden von Charles Mikes, der sagt, andere, Herr, ja, andere, lass das mein einziges Motto sein. Hilf mir, für andere zu leben, damit ich lebe wie du. Mir ist Römer 12 eingefallen. Übrigens beginnt auch dort der praktische Teil von diesem Römerbrief. Da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, weil ihr das alles wisst, was ich euch in Kapitel 1 bis 11 gesagt habe, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wie sollen wir das tun? Schreibt er weiter, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch erneuern in eurem Wesen, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So wie Jesus sein Leben für mich gegeben hat als ein Opfer und es ein lieblicher Geruch ist in Gottes Nase, so sollte auch mein und dein Leben riechbar sein für andere. Ein Leben der Hingabe an Gott und somit ein Wohlgeruch für ihn und unsere Mitmenschen. Franz von Assisi hat mal gesagt, predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig auch mit Worten. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. So sagt es uns 1. Johannes 3, Vers 18. Gleich wie Christus. Es ist ein Anspruch, den keiner von uns erfüllen kann. Und doch soll unser Leben diese Gesinnung, diese Ausrichtung haben. In Vers 10 haben wir gelesen, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. In Vers 17 haben wir gelesen, seid verständig, versteht, was der Wille des Herrn ist. Trachtet danach und sucht ihn. Wenn ich Gottes Nachahmer werden will, dann muss ich eines tun. Ich muss auf Jesus schauen. Er war 1:1 ein Abbild Gottes, sozusagen ein 100% Nachahmer Gottes. Jesus selbst sagt nämlich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sieht dieses Leben in der Liebe also aus? Dieses Leben schaut einmal zurück. Wie hat denn Jesus gelebt? Was tat er? Wie war er? Wie hat er sich Menschen angenommen? Und dann schaut es nach vorne, dieses Leben der Liebe, und sieht unseren Nächsten und handelt gleich wie Jesus. Direkt in den zwei Verse vor unserem Predigtext, Kapitel 4, 31 und 32, wird dieses Leben, denke ich, auf den Punkt gebracht. Da heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich wie auch Christus euch vergeben hat in Christus. Leben wir so, dann ist unser Leben ein Nachahmen Gottes. Ein Leben der Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen. Das zweite, ein Leben im Licht. Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Also wandelt auch als Kinder des Lichts. Paulus macht hier deutlich, was unser Leben einst ausgemacht hat. Er sagt, ihr wart Finsternis. Er sagt nicht, ihr habt einst in der Finsternis gelebt. Hat er nicht gesagt. Er sagt, ihr wart Finsternis. Er sagt, von euch ist diese Finsternis ausgegangen. Nichts anderes. Ihr wart Finsternis. Jetzt aber, wieder dieses Aber, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Euer Leben hat sich gewandelt. Etwas Neues ist entstanden. Was einmal war, gehört der Vergangenheit an. Das haben wir nicht uns zuzuschreiben, das hat Gottes Geist in uns bewirkt. Wir hätten das niemals gekonnt von uns aus. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und doch fordert uns Paulus auf, jetzt wandelt als Kinder des Lichts, wandelt standesgemäß. Wenn wir nun Licht sind, dann sollen wir auch so leben. Dann sollen Früchte des Lichtes, in der Schlachterübersetzung Früchte des Geistes, in unserem Leben sichtbar sein, sichtbar werden. Güte, schreibt er hier, Gerechtigkeit, Wahrheit, das ist Licht, darin sollen wir wandeln. Was bedeutet das? Der Umkehrschluss, wenn nur jemand Werke der Finsternis tut, der kann nicht Licht sein. Das ist das Erste. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, schreibt der Johannes auch in 1. Johannes 4, 20. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Es ist faktisch unmöglich, für jemanden im Licht so zu leben. Das kann nicht sein. Und Jesus selber sagt, es kann ein guter Baum kann keine schlechte Frucht tragen und ein schlechter Baum keine guten Früchte bringen. Es geht nicht, es ist nicht möglich. An den Früchten wird man erkennen, ob der Baum krank oder gesund ist. Ein Leben als Kind des Lichts wird also gesehen und hat Auswirkungen nach außen. Es wird sich äußern in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, haben wir gerade gelesen. Aber es ist fast zu wenig ausgedrückt. Es besteht aus Güte, aus Gerechtigkeit und Wahrheit. Matthäus 5, 14 heißt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Sie wird gesehen. Matthäus 25, Vers 40 lesen wir, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Güte, eine Frucht des Lichts. Güte ist hingebungsvolle, schenkende Liebe in Aktion. Ein Leben im Licht kann also nicht im Verborgenen geführt werden. Matthäus 5, Vers 16 heißt, ihr seid das Licht der Welt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eine weitere Frucht des Lichtes, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sind gerecht vor Gott durch Jesus und handeln dementsprechend auch. Die Wahrheit ist dabei unser Maßstab. Jesus sagt in seinem Gebet für seine Jünger in Johannes 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist als Kinder des Lichts unser Maßstab und Antrieb für unser Handeln, weil wir es als Wahrheit anerkennen und versuchen, danach zu leben. Ist es bei mir nicht so, dann wandle ich nicht im Licht. Ein Leben im Licht heißt also auch, ich forsche in Gottes Wort und suche seinen Willen. Ich prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist, ob es ihm entspricht. Suche nach der Wahrheit. Und wenn ich dann erkannt habe, was Gott will, wenn ich im Licht lebe, Früchte des Lichts bringen soll, dann werde ich auch letztlich alles Unfruchtbare in meinem Leben, jede Finsternis, immer mehr zu diesem Licht bringen, immer mehr zu Jesus bringen und aufdecken lassen. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Also dieser Schöpfergott, der hat es auch in meinem und in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott kennt mein und dein Herz. Vor ihm ist sowieso nichts verborgen. Es wird alles offenbar gemacht bei ihm. Alles, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar ist, das ist Licht. So heißt es in Vers 13. Und ein Leben im Licht bedeutet, ich grenze mich ab, ich reinige mich von der Finsternis. Vers 11, habt keine Gemeinschaft, heißt da, mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Sich bewusst absondern und reinigen, das ist unser Auftrag. Paulus schreibt es auch so im 2. Korintherbrief, mal Kapitel 6. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Geht hinaus, sondert euch ab. Ich will euch dann aufnehmen und will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Und jetzt schreibt er weiter, weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Herrlichkeit in Gottes Furcht. Paulus zeigt in den Versen 3 bis 7, was diese Finsternis kennzeichnet, was unser Leben nicht ausmachen sollte, wovon bei uns nicht einmal die Rede sein soll, weil es unserem Stand als geliebte Kinder Gottes und Heiligen nicht entspricht. Das heißt nicht, dass das kein Thema bei uns ist. Das heißt nicht, dass wir darüber nicht auch sprechen sollen, wenn es so ist. Das heißt, dass diese Dinge eigentlich mit unserem Leben nicht in Verbindung gebracht werden sollten. Er führt sie aber an, weil er weiß, dass es sie gibt und wir uns davon trennen und reinigen sollen. Unzucht, Unreinheit, Habsucht sind Dinge der Finsternis, die die Finsternis hervorbringt. Es sind Begierden in uns, die sehen wahrscheinlich bei jedem von uns anders aus. Er macht weiter noch mit albernem Geschwätz, Witzeleien. Auch solche zweideutigen Witze können unser Leben oder werden unser Leben verunreinigen. Davon sollen wir uns bewusst fernhalten, bewusst eine Trennung vollziehen, uns immer mehr davon lossagen und reinigen. Ich habe auch ein interessantes Zitat noch gelesen. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber der gute Mann hat es auf den Punkt gebracht. Der sagt, der Charakter eines Menschen erkenne ich an dem, was ihn zum Lachen und was ihn zum Weinen bringt. Ein Leben als Kind des Lichts bedeutet für uns also, ich lebe bewusst vor den Augen des Herrn. Ich kann viel vor Menschen verbergen, das gelingt mir immer wieder. Aber vor Gott nicht. Vor Gott bin ich offenbar. Er sieht und kennt mein Herz. So lesen wir es auch in Hebräer 4, 13. Da heißt, es ist kein Geschöpf vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt. Daher kommt es ja auch die Offenbarung. Also es ist ja die Enthüllung. Also Gott sieht alles. Es ist alles aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Es bedeutet aber auch, ich lebe bewusst vor den Menschen. Ich mache Gott vor den Menschen offenbar. Ich enthülle Gott durch mein Leben auch vor anderen. Leuchte in dieser dunklen Welt als ein Licht. Und der dritte Punkt, das Leben in Weisheit. Wandelt nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich sage es in meinen Worten, achtet doch bewusst, wie ihr in dieser Welt, in dieser Zeit euer Leben gestaltet. Was euch wichtig ist und wo ihr eure Prioritäten setzt. Holt das Beste aus eurem Leben für Gott heraus. Lebt nicht nur so in den Tag hinein, weil er euch von Gott geschenkt ist. Gebt das Beste für ihn. Paulus schreibt mal im 1. Korintherbrief, so laufe ich nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Es geht dabei um Disziplin. Es geht dabei auch um unseren Willen. Der ist gefragt. Ein Leben in Weisheit ist ein Leben der Liebe zu Gott, der Liebe zu meinem Nächsten und auch der Liebe zu mir selber. Vers 17 sagt uns, seid nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Seid bemüht, Gottes Willen für euer Leben zu erkennen. Er hat einen Plan mit einem jeden von uns. Sucht diesen Plan Gottes für euer Leben. Sucht diese Bestimmung, versucht in dieser Bestimmung ganz zu leben. Betet um Weisheit, dass ihr verstehen und in dem leben könnt, was Gott will. Epheser 2, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und im Thessalonierbrief heißt es mal, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Zunehmen, wachsen, dass unser Wandel Gott gefällt. Hier geht es um einen Wachstumsprozess. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Vers 18. Führt euer Leben nicht in der Abhängigkeit eurer Sucht und Lust und Begierden. Es ist heute immer mehr zu hören. Du musst in dich hineinhören. Du musst zu dir selbst finden, deine Mitte. Das ist kein weiser Ratschlag. Ich denke, wir sollten immer mehr zu Gott finden. Erkennen, was er will, ihm Raum in unserem Leben geben, seinen Willen und seiner Art nacheifern. Das bedeutet, voll Geistes zu werden. Und da ist unsere Ausrichtung was ganz Entscheidendes. Kolosser 3 heißt, weil ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht jetzt, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Und zum Schluss redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Unser Leben soll unseren Nächsten nicht ausklammern. Wir sollen ihn sehen, versuchen, ihn aufzubauen und zu ermuntern und sollen Gott für alles danken im Namen Jesus. Ein Leben in Weisheit ist vor allem ein Leben der Dankbarkeit vor Gott. Gott nachzuahmen, das fordert mich und fordert uns alle heraus. Gott nachzuahmen kann nur der weiß, er ist geliebtes Kind Gottes und kann weil Gott Liebe ist, in dieser Liebe auch andere lieben. Ein Leben im Licht hat Auswirkungen, Außenwirkung und kann nicht für sich gelebt werden. Es bedeutet, Dingen nachzueifern, aber auch sich von manchem zu trennen und distanzieren, sich abzugrenzen. Ein Leben in Weisheit sucht in erster Linie Gott, aber auch unseren Nächsten, um Gott Ehre und unserem Nächsten Liebe zu erweisen. Es ist ein Leben, das von Dankbarkeit gekennzeichnet ist. Und das wünsche ich uns alle. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir durch dich berufen sind zu diesem Leben. Vielen Dank, dass du es uns möglich machst, weil du selber das Licht bist und du sagst, dass wer dir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Und da schenk's uns doch, dass wir solche sind, dass wir dieses Licht hinaustragen können, auch zu unseren Nächsten, dass noch viele erleuchtet werden, Herr, weil du auch willst, dass keiner verloren geht. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du uns im Vater auch angenehm gemacht hast, dass wir geliebte Kinder sein dürfen. Mach uns das immer wieder auch bewusst. Führ uns in unsere Gedanken hinein. Auch da, wo wir das manchmal vielleicht nicht glauben können oder verstehen können. Danke, dass es eine Gewissheit ist für uns und dass du es uns auch schenken möchtest, dass wir in dieser Gewissheit auch leben können. Auch für andere leben. Vielen Dank. Amen.